Diese Woche reden wir über die Oscar-Verleihung, die wir gesehen haben und die wir vielleicht auch ganz toll fanden. Wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Los geht's. Hallihallo, Hallöchen. Ich bin wieder da. Mein Name ist Fabian Riedner und zu meiner Seite ist Veit Luca Roth.
Hallo, Fabian.
Hallo.
Ja, ich fühle mich, als hätte ich so Schlips und Fliege an.
Echt? Ich gar nicht, denn heute...
So viele Preise, wie aktuell vergeben werden, man kommt ja gar nicht mehr raus aus dem Tuxedo.
Da hast du vollkommen recht. Allerdings wird es tatsächlich jetzt am Tag der Aufzeichnung bei uns mal ein bisschen wärmer. Das heißt, ich sitze hier schon in kurzer Hose und in T-Shirt, damit ich dann ein bisschen rausgehen kann und schön irgendwo mich an den Fluss setze und ein Eis vertilge.
Das hört sich doch toll an. Mein Laptop vermeldet mir gerade 10 Grad Temperaturabfall. Ich weiß nicht, ob das Wetter von dir zu mir zieht. Ich glaube sehr nicht.
Nee, also heute 18 Grad, ja.
Oh, nice.
Also ich war ja mal in Los Angeles im Zuge der Oscar-Verleihung. Das ist allerdings schon ein bisschen her und da bin ich auch so ein bisschen, oder wir dachten, es ist relativ mild, da brauchen wir keine Jacken. Und dann hat es aber wirklich, als wir dort angekommen sind, ja dermaßen abgekühlt, dass wir wirklich immer kurz vor einer Erkältung waren. Ja, meine Los Angeles-Erfahrung und ja.
Ja, generell in den USA muss man immer so einen kleinen Pulli irgendwie mit dabei haben, weil wenn man drin ist, ist ja meistens auch viel klimatisiert. Das ist ja auch nicht immer so ganz angenehm. Oder wird gern mal schnell kalt.
Genau. Ja. Wir haben die Oscar-Verleihung an... Ja?
Sorry.
Wir haben die Oscar-Verleihung angeguckt und ich habe mich da im Vorfeld nicht ganz so geil informiert. Wir haben auch die Warner Studios uns angeschaut, andere Studios auch noch, wollten zu Two and a Half Men gehen, aber da sind wir im Stau stecken geblieben und vielleicht werden wir auch mal ganz gerne auf diese Inseln vor Los Angeles getuckert, aber da hat dann am Ende die Zeit nicht gereicht, weil wir doch dieses riesige Los Angeles zu klein gedacht haben.
Ja. Ihr seid aber nicht auf die Idee gekommen, irgendwie von A nach B zu laufen, oder?
Nee. Das hatten wir nicht und wir sind auch keine U-Bahn gefahren. Aber nach Santa Clemente Island wäre ich doch mal mit dem Boot gerne rübergeschippert. Aber naja, wir waren zum Beispiel am Hollywood and Highland Center. Dort werden ja jedes Jahr neben dem Hollywood and Highland Center ist ja ein Einkaufszentrum. Und dort werden die Preise verliehen.
Genau, im Dolby Theater.
Genau, das Theater ohne Namen. Eigentlich muss man sagen, ist die ganze Straße so ein bisschen... Ja, wie soll man es böse sagen? Kann man schon sagen, so ein bisschen schrottig?
Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie das war, wenn da die Oscar-Verleihung aufgebaut war, weil dann ist ja auch die Straße mehr oder weniger gesperrt.
Also der Hollywood Boulevard war zumindest bis zur Ecke schon mal gesperrt.
Ja.
Genau, das war so tags, also vor der Veranstaltung und dann jetzt im Zuge der Demonstrationen war noch mehr gesperrt. Lustig war es, dass eigentlich alle in dem Hotel nebendran, ich glaube, das ist das Lowe's Hollywood, ein 4-Sterne-Hotel, die haben eine riesige Tiefgarage und da waren ganz, ganz viele Limousinen gestanden, die eigentlich nur drauf gewartet haben, die Stars dann am nächsten Tag rauszufahren, vorzufahren, um die Ecke zu gurken und dann die nächsten Stars wieder aufzunehmen. Denn man muss sagen, es ist ja alles irgendwie geplant.
Ja, das auf jeden Fall. Also
Und man muss sagen,
die Straße an sich ist ja, ja.
vor dem Dolby Theater ist natürlich erstmal ein Einkaufszentrum.
Ja, genau, das ist ja alles, das ist ja so wie so eine kleine Mall im Endeffekt angeordnet. Und dann ist eine schöne Treppe mit allen Gewinnern aus sämtlichen Jahren ganz nett inszeniert. Aber es fühlt sich jetzt nicht so, wenn man da jetzt durchläuft und das ist keine Oscar-Veranstaltung, dann fühlt sich das jetzt nicht so wahnsinnig glamourös an, sondern dann sind es vor allem eben touristische Läden, wo man sich Schlüsselanhänger und Krüge und Tassen und Mützen und sowas kaufen kann und auf den Straßen, also auf dem Hollywood Boulevard, auf dem Walk of Fame, ja, sind verschiedene Superheldenfiguren oder ja, Captain Jack Sparrow läuft rum und dann kann man Fotos mitmachen oder ja, wird da so ein bisschen angetanzt oder was auch immer oder angewunken. Das ist zuweilen anstrengend und nicht ganz so angenehm, finde ich. Aber
Aber
ich weiß
trotzdem,
nicht,
mehrfach im Jahr gibt es da tolle Shows. Ich glaube, American Idol wird da rausgemacht. Oder nee, American Idol wird dort produziert. Die Oscars und die Heidi Klum Show.
America's Got Talent, meinst
Genau, die meinte ich.
du? Ja. Ja. Genau.
Und ich will heute auch gar nicht so viel über die Gewinner erstmal reden, sondern erstmal mit dir über die Show, die wir gesehen haben. Da ging es ja eigentlich relativ zahm los. Also man hat einen Zusammenschnitt, ein wilder Zusammenschnitt einfach aus den nominierten Filmen des Jahres gemacht. Und da muss ich sagen, in meiner Oscar-Vergangenheit musste ich feststellen, das ging schon besser.
Das ging schon besser. Ja, also das Cold Opening war relativ kurz auch angelegt, muss man ja sagen. Also da saß dann ja nach diesem Zusammenschnitt Jimmy Kimmel einfach in der Bushaltestelle zusammen mit Barbie. Also man hat ihn dann so in den Film rein retuschiert und dann gab es, also Barbies Dialog lief ganz normal weiter und Jimmy Kimmel hat dann halt ja seinen Dialog reingesprochen. Aber besonders spektakulär fand ich es jetzt auch, habe ich es jetzt nicht in Erinnerung behalten und ist jetzt auch nicht, dass ich sage, oh, das wird jetzt auf ewig das beste Intro bleiben. Da stimme ich dir
Ja,
zu.
es ging ja 5 Minuten später los, weil die Gala durch die Proteste ein bisschen aufgehalten worden ist. Margot Robbie und noch ein Barbie-Star waren nicht da und da konnte die Veranstaltung nicht losgehen. Man kann so ein bisschen sagen, dass Barbie, auch wenn man sich das generell anschaut, der große Verlierer der Oscars war, aber dadurch, dass sie verdammt gute Auftritte hatten. Aber auch die Musik von Dua Lipa, eigentlich die Oscar-Musik war, war Barbie trotzdem allgegenwärtig.
Das ist richtig. Sie haben ja auch immerhin einen Oscar kassiert, muss man sagen. Billie Eilish hat zugeschlagen mit ihrem Song What Was I Made For.
Furchtbares, furchtbares, also sie hat einen furchtbaren Stylisten.
Ja gut, ich meine, sie ist ja jetzt nicht generell dafür bekannt, groß. Sie ist ja nicht Billie Stylish, sondern sie ist Billie Eilish. Haha. Ne, sie hat ja immer so ein bisschen baggy Klamotten an und ist da jetzt nicht so krass stylisch unterwegs. Deswegen, ich weiß gar nicht, sie hatte so einen Schottenrock an, glaube ich, ne? Und
Ja, so eine Schulkleidung fast schon.
so Schulmädchensocken, genau. Ja.
Aber der Auftritt war klasse.
Absolut, also sie kann definitiv singen. Das ist ja auch schon ihr zweiter Oscar. Von nichts kommt ja auch irgendwo nichts. Von daher kann man sie schon loben. Generell fand ich alle Auftritte irgendwie gelungen. Ich fand auch natürlich als letzter Auftritt Ryan Gosling als Ken war natürlich ja ein absolutes Highlight, weil man da ja auch den ganzen Saal fast schon genutzt hat. Man hat dieses aufwendige Bühnenspiel oder diese Filmsequenz ja nicht ganz übertragen, aber schon so weit wie möglich auf die Bühne gebracht eben. das war schon durchaus beeindruckend. Und dass dann auch noch Slash auf der Bühne stand mit einem Gitarrensolo, das war...
Das sind halt die Oscars.
Genau, da kommt dann jeder mal zusammen. Und aber auch, ich fand auch das Lied von Killers of the Moonflower, Flower Moon, Moment.
Ist doch egal, aber der Song, wo getrommelt wurde.
Killers of the Flower Moon, dieses Native American Getrommel und ja, ich weiß nicht, was ist, was so eine Art Geheule, Sing-Sang, fand ich ganz spannend, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich war am Anfang auch so ein bisschen irritiert, was geht da eigentlich vor sich, was passiert hier gerade, und dann wurde das aber immer intensiver, hatte ich den Eindruck, und das hat mich dann so richtig angeschoben, fand ich. Fand ich durchaus beeindruckend, wobei wir da schon auch beim, finde ich, noch größeren Verlierer des Abends sind als bei Barbie, weil Killers of the Flower Moon hat ja 10 Nominierungen gehabt und keinen einzigen Oscar bekommen.
Ja, so ist das nun mal. Ich meine, was ist die Konsequenz, dass man zukünftig sagt, wer in einer Kategorie 25% der Stimmen hat, kriegt einen Oscar und dann werden 3 Filme des Jahres ausgezeichnet? Aber so ist es nun mal.
Ja, nee, das ist ja, es war auch gar keine Kritik, es war nur eine Feststellung, dass eben Killers of the Flower Moon so doch die drittmeisten Nominierungen hatte und dann aber ja gar keinen Oscar bekommen hat. Obwohl der Film ja eigentlich sehr hochkarätig ja besetzt war, mit Robert De Niro ja auch als bester Nebendarsteller.
Ja, aber manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich solche Filme gucke, da sitzt jemand da und sagt, wir machen einen Film, der soll einen Oscar gewinnen. Und da hatte ich so das Gefühl, auch bei dem, das war genauso wie damals beim Vorleser, wo ich mir auch gedacht habe, der Film kommt nur, damit sie einen Oscar gewinnen.
Ja.
Also mein persönlicher Eindruck.
Ja, den will ich dir gar nicht absprechen.
Was ich auch ziemlich schwach fand, war das Opening von dem Moderator von Jimmy Kimmel. Weil da war eigentlich so gut wie kein Witz dabei. Er hat eigentlich nur die Leute vorgestellt, dass sie da sind. Hat da keine interessanten Annexionen erzählt. Also es war schon ein schwacher Opening-Act.
Ja, ich fand es so ein bisschen, er hat da doch, fand ich, relativ frei auch von der Leber weg erzählt, hatte ich den Eindruck. Ich fand auch lustig, wie er angefangen hat, weil das Publikum ja so halb aufgestanden ist und dann hat er das ja direkt kommentiert mit der vielen Dank für die halben stehenden Ovationen. Das war auch so, wo ich dachte, okay, jetzt steht er ganz auf oder gar nicht.
Das muss halt auch vorher geklärt werden.
Ja.
Also ja, bleibt also sitzen.
Ich hätte halt gedacht, gut, das sind die Oscars, da steht halt jeder einfach auf. So, aber gut.
Das ist, glaube ich, noch nie jemand aufgestanden, außer bei einer Musical-Nummer am Anfang.
Ja. Ja gut, vielleicht war das auch, hing das jetzt auch dann zusammen mit dem eher schwachen Intro, was du ja schon angesprochen hattest.
Genau. Und dann zum Beispiel, was mir so gut gefallen hat, weil es auch wieder eine gute Interaktion war, wo die zwei Barbies auf der Bühne waren und haben die besten Dokumentarfilme und Kurzdokumentarfilme vorgestellt, wo es dann eben so hieß, ja, dies und das war so schön und natürlich Jurassic Park und Jurassic World und dann, Moment mal, das sind keine Dokumentarfilme, sind sie nicht? Und dann wurde eben auf Steven Spielberg gezeigt, nein, tut mir leid.
Ja, da hat Steven Spielberg sein schauspielerisches Talent bewiesen.
Und was natürlich dann auch cool ist, dass so jemand wie Spielberg, der dieses Jahr nicht nominiert ist, halt auch auf der Bühne steht und einen Preis für den besten Regisseur übergibt.
Ja, absolut. Das fand ich generell eine ganz schöne Maßnahme, die man getroffen hat. Ist jetzt nicht neu gewesen, aber dass man halt 5 ehemalige Gewinner, so eine Art ja, Hall of Fame, so hat sich's angefühlt, die dann quasi das neue Mitglied direkt in die eigenen Reihen aufnehmen. Das fand ich, hat man sich zum einen selbst gefeiert, zum anderen hat man auch nochmal dieses Gewinnergefühl nochmal so ein bisschen noch besonderer gemacht, hatte ich den Eindruck. Das fand ich eigentlich ganz gelungen. Und wie es, also Christopher Nolan wird sich über seinen ersten Oscar mit Sicherheit gefreut haben und wahrscheinlich doppelt gefreut haben, dass er ihn von Steven Spielberg übergereicht bekommen hat.
Ja, da muss ich sagen, dieses Fünfer, also es waren am Ende 20 Leute, könnte man vielleicht noch auf den besten Hauptdarsteller und die beste Hauptdarstellerin kürzen, weil es dann schon viele Reden waren. Aber an sich muss ich sagen, die unterschiedlichen Präsentationen der verschiedenen Reihen waren sehr, sehr interessant. Also zum Beispiel, wie man auch das Originaldrehbuch und das adaptierte Drehbuch gezeigt hat. Man hatte ja auch dann bei den besten Hauptdarstellern und Nebendarstellern etwas anderes. Man hatte eine ganz andere Darstellung beim animierten Film. Da wurden die Figuren im Hintergrund angezeigt und dann nochmal kurz vorgestellt. Bester Score ja sowieso anders. Wir hatten den Nackedei-Auftritt bei Bestes Kostüm.
Perfekt.
Muss man ja auch sagen, irgendwie nochmal so einen 50 Jahre alten Gag aufgewärmt. Und ich habe da auch die Hintergründe gelesen. Und zwar durfte derjenige, wie hieß er noch gerade, naja, ist ja auch egal, aber er durfte tatsächlich nicht nackt auf die Bühne. Da hatte ABC zu viel Angst vor Strafen und es durften auch, es gibt da ganz, ganz strenge Regeln. Also der Umschlag war zum Beispiel mit Klettband an seinem Tanga angebracht.
Ja, das war
dass
ja
auch ja nichts
fallen. Großer
genau.
Umschlag. Genau, das fand ich jetzt einer der Momente, der definitiv, glaube ich, hängen bleiben wird von dieser Oscar-Verleihung in diesem Jahr. Das schon, ja, einfach, es war perfekt umgesetzt, fand ich. Also allem wie Jimmy Kimmel, dann auf diesen, ging er damit los, dass Jimmy Kimmel an diese, vor 50 Jahren, an diesen Flitzer erinnert hatte. Und man hat schon, er stand ja so ein bisschen halb auf der Bühne, also so leicht rechts. Die Kamera kam von der Seite und dann ist ja der Kopf von John Cena, der dann später nackt auf der Bühne stand, ist ja dann perfekt über der Schulter erschienen und hat ihn dann so quasi ins Ohr gepfiffen. Und dann auch der Dialog von beiden war natürlich vom Timing her einfach großartig. Da merkt man einfach das Comedy-Talent von Jimmy Kimmel und auch John Cena, der jetzt ja eigentlich eher als Wrestler bekannt ist, aber auch, ja, auch Schauspieler.
Ich wollte noch
auf einfach, dass da einfach Profis am Werk waren und auch wie John Cena, darf ich noch ganz kurz, wie John Cena dann in diesen Birkenstocks mit so rüber gerutscht ist, was ja auch so eigentlich viel zu lange gedauert hat, aber je länger es gedauert hat, desto witziger wurde es einfach, weil er dann auch so, ja, man hat ihm halt diese gespielte Charme, die kam super, super gut rüber einfach.
Ich wollte noch kurz auf die Präsentation von Sound eingehen, von Schnitt und visuelle Effekte. Da hat man ja auch tolle Sachen auch hinter den Kulissen gezeigt, wie man das so gemacht hat, auch wenn es nur 10 Sekunden immer waren. Beim Sound hat man dann auch nur den Sound wirklich gehört. Man muss sagen, die gerade diese kleineren Kategorien oder wie auch beste Kamera, die werden für so eine Veranstaltung schon ziemlich cool präsentiert.
Ja, das finde ich auch, das ist mir gerade auch bei dem Gewinner von visuelle Effekte war es. Hier Godzilla Minus One war das ja, glaube ich, ne?
Ja.
Fand ich interessant, dass man da einfach nur das Kamerateam gezeigt hat, wie das einfach ein Greenscreen filmt. Wo ich noch gedacht hatte, ja, dann könnte das ja eigentlich komplett einfach am PC animieren. Man müsste ja gar nichts filmen. Fand ich irgendwie sehr interessant. War mir nicht so bewusst, dass das tatsächlich so gemacht wird. Genau.
Oder auch, und man muss ja auch sagen, ja. Die Auswahl von Filmen wie auch Dokumentationen war ja sehr international. Also nur ein bisschen fand ich es interessant, dass die Gewinner von The Last Repair Shop, Ben Proudfoot und Chris Bowers irgendwie schon das 7. Mal nominiert waren. Ich glaube, die machen nur noch Filme, um bei der Oscar-Verleihung auftreten zu dürfen. Aber man hat halt wirklich eine große Auswahl an, ja, auch sowas kommt gar nicht vor. Und dann haut man halt auch mal Godzilla Minus One rein oder halt auch Guardians of the Galaxy. Fand ich schon interessant, aber auch, dass so ausländische Filme wie Anatomie eines Falles auch bei Schnitt bedacht werden oder The Zone of Interest zwar auch bester ausländischer Film geworden ist, aber war natürlich auch nominiert als bester Film und auch beste Regie und auch als bestes Drehbuch. Und da muss man schon sagen, das ist schon ziemlich ja, international.
Das auf jeden Fall, ja. Was mich noch, also hat mich auch damals bei den Nominierungen schon gewundert. Ich glaube, da gab es ja auch eine relativ große Diskussion, warum jetzt eigentlich Barbie als bestes adaptiertes Drehbuch nominiert war und nicht als Originaldrehbuch. Weil es war jetzt auch wieder bei den Oscar, bei den Vorstellungen, dass die Grundlage des Drehbuches ist die Puppe. Wo ich noch gedacht habe, okay, das ist jetzt daraus was zu adaptieren, also ein Schriftstück ist ja schon dann auch interessant, weil normalerweise liegt ja ein Buch, ein Roman oder irgendwas vor, das
genau,
man dann adaptiert fürs Kino. Dementsprechend, ja, weiß ich nicht. Also hätte ich jetzt auch im Originaldrehbuch gesehen.
Weiß nicht, wahrscheinlich hätte Barbie auch in beiden Fällen nicht gewonnen.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Und Oppenheimer war ja dann am Ende doch der große Abräumer mit genügend Preisen. Wie viel? 8? Nee.
7, glaube ich, waren es.
7. Sehr stark war natürlich auch mit 4 Preisen Poor Things. Den gibt es übrigens schon ab Mittwoch, den 20. Haben wir dafür gesorgt, für unser Geburtstag, für 22 Jahre Quotenmeter, haben wir gesagt zu Disney, könnt ihr doch am 20. Poor Things online stellen. Und da haben die gesagt, ja, machen wir sofort.
Perfekt.
Bei Disney Plus. Titel, ne?
Arme Leute, Poor Things. da erfüllen wir Quotenmeter den Wunsch.
Weißt du, an wen mich das auch immer so erinnert, so wenn man solche Gags macht, so ein bisschen immer an Luke Mockridge, der auch wieder so ein Bühnenprogramm rausgehauen hat, wo es dann immer auch so Gags gibt, die immer so ein bisschen unter der Gürtellinie sind, wo man sich so denkt, ja, aber an deiner Stelle, auch wenn du nichts getan hast offiziell, würde ich diese Gags nicht immer bringen.
Ja.
Weil sie immer so ein Bild adaptieren.
Lässt sich ja über Luke Mockridge sagen, ist ja auch ein armes Geschöpf.
Das mag sein, ja. Der war übrigens nicht bei der Oscarverleihung, aber Bastian Schweinsteiger.
Ja, das habe ich. Ich habe nur die Oscarverleihung. Ich habe mich jetzt nicht so für den roten Teppich interessiert.
Weil seine Frau musste arbeiten, hieß es, aber wahrscheinlich eher hinter den Kulissen oder bei einer Veranstaltung im Anschluss. Aber also das heißt.
Tennisspielerin, was macht sie denn? Was arbeitet sie denn da? Oder sagen wir, sie sind ja beide Privatiers.
Ja, ich habe auch keine Ahnung, was sie da genau machen muss. Vielleicht hat man da noch den einen oder anderen Star eingeladen, also damit man da vielleicht noch mehr international. Ich habe es nicht verstanden. Er hat gesagt, sie ist beruflich da.
Naja, vielleicht plant sie ja eine neue Netflix-Dokumentation über die Schweinsteiger Ivanovichs.
Ja, mal gucken. Aber dann wäre es bei den deutschen Netflix-Sachen oder international. Die Schweinsteigers geben sie nicht mit deutschen Sachen her. Die wollen international produzieren.
Wahrscheinlich. Vielleicht werden es auch die nächsten Ochsenknechts bei Sky. Die Schweinsteigers.
Ja. Ja, was ich noch sagen muss, mir hat es relativ gut gefallen, dass ProSieben Steven Gätjen und den etwas neueren Social-Media-Mann in der Werbepause eingesetzt hat. Und so wurden endlich die beschissenen, ewig billigen Spots nicht mehr gezeigt oder irgendwelche achtmal dieselben Trailer. Und so ist mal ein bisschen Abwechslung reingekommen, ohne dass man da immer irgendwie genervt abgeschalten hat.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch einen interessanten Move, dass man da ja auch das so ein bisschen dann den Co-Moderator, ich glaube, Paul Luca heißt er. Also ich kenne ihn jetzt nur von seinen TikTok-Videos. Paulo Muck heißt er da, glaube ich. Dass er da auch so ein bisschen dann die Community, oder wie es so schön heißt, die Twitter-Blase mit reingeholt hat. Mich hat es nur gewundert, dass ProSieben da ja scheinbar wirklich kaum Werbung verkauft hat.
Ja, das Problem ist nicht, dass da keiner werben möchte. Das Problem ist halt, dass das auch alles schon so abgebaut ist, dass da halt irgendwie das viel zu viel Arbeit ist. Wenn jetzt jemand herkommt und sagt, ich möchte jetzt da großartig werben, dann hört man eher so von wegen, oh, kann er nicht auf einen normalen Werbespot erstmal werben, bevor er da irgendwie nachts bei den Oscars werben muss.
Ja, schön und gut, aber ich meine, da hat man ja irgendwie so ein Programm-Highlights wie die Oscars.
Ja, aber das geht tatsächlich unter und es war auch schon in den letzten Jahren, hat man da eigentlich nie gute Werbung verkauft, weil man sich dafür irgendwie bei ProSieben ja wahrscheinlich auch nicht interessiert hat.
Ja, will ich ja weiß, also ja, ist richtig, aber es ist halt ein bisschen fraglich, dass wenn man nachts um 12, von 12 bis bis
4
Uhr oder bis halb 4 300.000 Zuschauer, junge, werberelevante, der Senderzielgruppe entsprechende Zuschauer vor die Glotze hieft, dass man dann es nicht schafft, Werbung zu schalten oder die Werbung zu verkaufen oder verkaufen zu wollen. Ich weiß es, also das ist ja sehr interessant, sag ich mal.
Das ist tatsächlich sehr interessant und ich finde auch nochmal, ich meine das Kodak Theater oder das Dolby Theater ist ja jetzt eigentlich nichts anderes als ein Theater, wie es wahrscheinlich in Deutschland 50 Mal gibt. Und deswegen fordere ich da auch ein bisschen mehr Mut endlich bei den Verantwortlichen der deutschen Preise. Also auch beim Filmpreis macht es ganz gut, ist aber auch meistens in Hallen. Der Deutsche Fernsehpreis, der sollte endlich mal Niveau zeigen und sich nicht irgendwie auf Plastikstühlen zurechtgeben. Dass da auch noch nicht irgendwie mal so ein Ruck durch Deutschland gegangen ist, dass man sagt, man macht mal eine gute Fernsehpreisshow.
Ja. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Man will ja immer den Osten stärken als Standort, warum dann nicht mal die Semperoper mieten, beispielsweise?
Ja, kostet wahrscheinlich Geld und das ist halt der Vorteil zum Beispiel bei den Oscars, dass zum Beispiel ein Filmpreis, der vergibt keine Prämien. Also da gibt es keine 10 Millionen für die Gewinner am Ende, die ausgezahlt werden. Nee, die verballern einfach ihr Geld in die Show.
Ja. Schön. Und dann kriegen wir trotzdem beim Deutschen Fernsehpreis. Was war letztes Jahr das Opening? Ein ganz furchtbares Opening.
Weiß ich gar nicht mehr, was war denn letztes Jahr das Opening?
Das war doch so ein Lied, was so 20 Jahre alt war und das war Mozzarella.
Hollywood ist abgemeldet, irgendwie, wir sind jetzt da oder so.
Ja, das war schon schön. Ja, wer ist denn dieses Jahr der Austräger? Ist das, weil letztes Jahr war es ja, was, Sat.1? Ne, doch, Sat.1 war es, ne? Deswegen hat Bulli den Preis bekommen.
Genau, Bulli, das war auch mein Lieblingsding. Bulli, der seit 20 Jahren kein Fernsehen macht, kriegt den Ehrenfernsehpreis.
Ja, das war etwas. Na gut. Genau, vielleicht macht es ja nächstes Jahr die ARD, ich weiß es, dieses Jahr, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Und dann oder der ZDF, es müsste, der MDR, oh je.
Ja, nee, dann könnte man den Osten, wie im Mittagsmagazin, den Osten stärken.
Ja, hast du dir eigentlich schon 20 Days in Mariupol angeguckt? Der war jetzt auch die ganze Zeit in der ARD-Mediathek. Ich muss sagen, ich habe ihn nicht angeguckt, weil der mich dann doch ein bisschen zu sehr runterzieht.
Geht mir ähnlich. Deswegen habe ich ihn leider auch nicht gesehen.
Aber was mich immer so verwundert, dass irgendwie kein deutscher Sender mal auf die Idee kommt, zu sagen, wir kaufen uns die 5 Kurzdokumentarfilme und zeigen die vielleicht mal an so einem Montagabend alle 5 hintereinander und am Ende kommt der Oscar-Gewinner.
Ja, das wäre schön, das stimmt. Das wäre schön. Wäre eine simple Möglichkeit. Das Gleiche, ich weiß nicht, wollen wir noch kurz über den Grimme-Preis sprechen?
Nee, müssen wir nicht unbedingt. Ich wollte noch was anderes leider hinaus.
Ich wollte nur raus, dass beim ZDF, ZDF hat ja auch einige Preise bekommen, unter anderem auch, ich glaube, vielfach wurde die ZDF-Redaktion das kleine Fernsehspiel ausgezeichnet. Und die Filme laufen ja auch irgendwann am Programmrand. Aber sind ja scheinbar sehr...
Das ist auch so ein Wort, was Böhmermann geprägt hat, der Programmrand.
Ist es so? Ich weiß ja, wahrscheinlich.
Ja, was ich zum Beispiel krass finde, da bin ich jetzt einfach mal 20 Jahre in die Vergangenheit gegangen und da kann man wirklich sagen, es gibt so Filme, die laufen seitdem nie wieder im Fernsehen, die sind irgendwie untergegangen. Also zum Beispiel, bester Hauptdarsteller vor 20 Jahren war Jean Penn bei Mystic River, ein super Film. Nie wieder im Fernsehen gelaufen. Oder Ben Kingsley, Haus aus Sand und Nebel. Oder auch Jude Law, Cold Mountain, der lief jetzt auch schon ewig nicht mehr auf dem prominenten Sendeplatz. Beste Hauptdarstellerin, Charlize Theron für Monster. Da hatten wir auch noch In America, 21 Gram oder Diane Keaton in Was das Herz begehrt. Ich glaube, der läuft mal ab und zu. Aber wir haben so viele Filme. Gut vor 20 Jahren hatten wir das Ding. Da hat der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, viel gewonnen. Aber wir hatten auch zum Beispiel Sophie Coppolas Lost in Translation, Dirty Pretty Things, In America schon gesagt, City of God, Master and Commander, The Far Side of the World, Siebeskat. Wann lief das letzte Mal Siebeskat?
Gute Frage.
Lauter solche Sachen. The Last Samurai, der lief vielleicht das ein oder andere Mal, aber wir hatten tatsächlich auch so Sachen wie Big Fish. Ich gehe gerade nochmal die Sachen durch, die ganzen die Nominierten, aber wir haben wirklich jedes Jahr bei den Oscars, bei diesen ganzen Filmpakete, das einfach, ja, ich würde mal sagen, so die Hälfte der Oscar-nominierten Filme langfristig aus Filmpaketen rausfallen und dass eigentlich im Privatfernsehen nur noch derselbe Scheiß immer kommt. Und du hast ja auch jetzt geschrieben, jetzt zeigt Sat.1 an Karfreitag was?
Ja, Harry Potter.
Warum?
Harry Potter 1, einfach an Karfreitag. Können wir mal gucken, vielleicht ist die neue... Die Woche nach Ostern kommt, ob dann Harry Potter fortgesetzt wird?
Mit Sicherheit. Da kommen bestimmt dann noch, weil wie viele Feiertage gibt es? Genau, es gibt dann 3 Feiertage und dann kommt wahrscheinlich die letzten beiden an den restlichen Feiertagen zwischen Pfingsten und Ostern. Zwischen Ostern und Pfingsten.
Nee? Ich muss dich leider enttäuschen, an Ostermontag kommt die Wiederholung von Harry Potter und der Stein der Weisen um 11.30 Uhr. Dann kommt das fünfte Element und dann kommt Forrest Gump. Und dann geht's mal wieder mit dem perfekten Geheimnis in die Primetime.
Sehr gut. Ja, Veit, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du diese Woche bei mir warst, dass wir uns da ein bisschen unterhalten haben über die Oscar-Verleihung. Und nächste Woche gehen wir vielleicht einem anderen Thema der Spur nach. Und da wollen wir noch nicht zu viel spoilern. Aber ich sage schon mal, schönes Wochenende.
Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende.